Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Kasachstans exzentrischer Präsident hat eine neue Hauptstadt in die Ödnis setzen lassen, Astana. Rund um die Uhr wird an diesem Gebilde gebaut, durchströmt von lebensspendenden Essenzen, wie der Herrscher meint. Der Traum in der Steppe. Ein Text von Jörg-Uwe Albig, es liest Matthias Unger.
Nursultan Abishevich Nazarbayev, Präsident und allgewaltiger Alleinherrscher der Republik Kasachstan, wählte seinen Geburtstag am 6. Juli, um seinen Abgeordneten eine nagelneue Hauptstadt anzukündigen. Das war 1994. Er hatte auf Jubel gehofft. Stattdessen Erschrecken, Erstaunen und echter Schock. Natürlich bissen die Abgeordneten die Zähne zusammen. Tapfer bezwangen sie, so Nazarbayev, ihre subjektive Haltung und stimmten zu. Doch das Unbehagen blieb. Ausziehen aus der alten Hauptstadt Almaty, fort von den milden südlichen Apfelgärten am Hang des Tien-Shan-Gebirges, 1300 Kilometer nach Norden, an den Rand eines Provinznests namens Akmola, was sich mit »weißes Grab« übersetzen lässt? Ins Nichts der Sarjarka-Steppe, wo Heuschreckenschwärme und fingergroße Mücken den Menschen quälen, wo Sumpf und Sandboden das Bauen zum Glücksspiel machen, wo im Sommer Sand und im Winter Schneestürme toben, bei bis zu 40 Grad unter Null? Die einzige noch kältere Hauptstadt wäre dann Ulaanbaatar in der Mongolei. Nun, der Präsident hatte seine Argumente. Er erwähnte die Chinesen, die ihre Hauptstadt gleich 6-mal verlegt hätten. Peter den Großen, der aus dem alten Moskau in das junge St. Petersburg wechselte, zog Ankara, Brasilia, Canberra heran. Praktisch kein großer Staat ist um eine Hauptstadtverlegung herumgekommen, sagte er. Dann waren da praktische Gründe. Das Erdbebenrisiko in Almaty, der Smog, der knappe Raum für die 1,5 Millionen Stadt, ihre Lage an der Südgrenze in Reichweite heikler Nachbarn wie China oder Usbekistan. Und die Russen im Norden des Landes. Für sie konnte eine nördlichere Hauptstadt ein Anker sein. Schön und gut, aber das Wetter. Ilyas Omarow gefällt es nicht. Er ist Beamter im Außenministerium, ein Mann mit randloser Brille, schütterem Haar und einem Heinz-Rühmann-Schalk im Lächeln. Schon vor dem Umzug im Jahr 1997 hatte er von den 276 Windarten gehört, die Astana heimsuchten. Und vor Ort musste er feststellen, dass ihm der Wind nicht nur ins Gesicht blies, wenn er morgens zur Arbeit ging, sondern auch abends, wenn er nach Hause zurückkehrte. In Almaty kam der Wind immer aus einer Richtung, sagt er. Hier erwischt er dich am ganzen Leib. Als die Diplomaten ihre neue Wirkungsstätte besichtigten, schwiegen sie betreten. Der Bürgermeister verteilte kasachische Mützen an jene, die das Klima unterschätzt hatten. Entsetzt drehte der iranische Botschafter die Kopfbedeckung in den Händen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass man so etwas tragen kann, sagt Omarow. Dann führte der Bürgermeister die Fremden über das Brachland. Er zeigte, wo einst der Präsidentenpalast stehen sollte. Ratlos sahen die Gesichter einander an. Der Ortstermin sei schnell beendet gewesen, berichtet Omarow. Alle hätten sich ins Warme geflüchtet. Man kann sich denken, was die Botschafter in ihren Berichten geschrieben haben, so Omarow. Doch für den Präsidenten war die Unwirtlichkeit kein Nachteil. Im Gegenteil, sie war der wahre Schatz der neuen Hauptstadt. Schon als Jüngling, schreibt der Hirtensohn, ehemalige Stahlwerker und KP-Sekretär in seinem Buch über Astana, habe er erkannt, dass das Gefühl der Vollkommenheit nur in der Steppe zu finden sei. Später habe er erfahren, dass der Frost Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck heile. »Das ist doch gut für die Gesundheit«, rief er am Bahnhof seinen frierenden Beamten zu, und der Chor der Schlotternden antwortete gehorsam, »Ja, natürlich ist das gut.« Der Präsident nickte. Nicht zuletzt der frostigen, erfrischenden Luft Astanas schrieb er es fortan zu, dass die Staatsdiener nach dem Umzug mehr Verantwortung zeigten. »Die für alle Steppenwinde offene Atmosphäre ist rein und voller Lebenskraft«, rühmt er, »durchströmt von lebensspendenden Essenzen.« Nun ist die Idee, dass die Ökologie auch die Politik beeinflusst, keine Erfindung Nazarbayevs. Sie stammt von einem geheimnisumrankten sowjetischen Historiker namens Lev Gumiljow, der 14 Jahre in Stalins Arbeitslagern verbrachte und 1992 gestorben ist. Er ist eine Art Pate des jungen Kasachstan. Die Universität der Hauptstadt bekam seinen Namen, ebenso ein Gipfel im Altai-Gebirge. Sein 100. Geburtstag wurde mit 3-tägigen Feiern und 14 Buchpublikationen begangen. mehr als alles andere, erklärt Professor Jalan Südikow, Direktor der Gumiljow-Universität, habe Gumiljows Denken auch Präsident Nazarbajew beeinflusst. Deshalb habe der es auch in den Rang einer Staatsideologie erhoben. Danjar Kausilov, Direktor des Gumiljow-Museums in der Gumiljow-Universität, erzählt zwischen Gumiljow-Fotos, Gumiljow-Büsten, Gumiljows Zigaretten und Gumiljows Sträflingskleidung die Geschichte dieser Idee. Eines Tages habe Gumiljow wie gewohnt unter dem Bett gelegen. Unter dem Bett? Ja, weil er dort besser nachdenken konnte. Es war wohl Anfang der 1950er Jahre, wohl im Lager Omsk. Da habe ihn die Eingebung zu seiner Theorie getroffen, in Form eines Lichtstrahls, und er habe erkannt, dass alles mit allem zusammenhängt. In seinem Buch Ethogenese und Biosphäre entwickelte Gumiljow den Gedanken, dass Aufstieg und Fall der Völker nicht von selbst geschehen, sondern durch Impulse aus dem Kosmos. Menschen, fand er, bewegten sich in ethnischen Feldern, deren Strömung von Sonne, Mond und geomagnetischen Kräften abhänge. Er errechnete, dass die Lebensdauer eines Ethnos 12 bis 15 Jahrhunderte betrage. Während also die Verfallsfrist der Westeuropäer längst abgelaufen sei, stünden Russen und Zentralasiaten noch goldene Zeiten bevor. Der Direktor präsentiert eine Kurve an der Wand, die Aufstieg und Niedergang eines Volkes beschreibt. Hier, vor 300 bis 400 Jahren, sagt er und zeigt einen Punkt am Anfang der Kurve, gab es die Explosion im All, die das Entstehen des kasachischen Volkes eingeleitet hat. Zurzeit sind wir hier zwischen Erfolgs- und Siegesphase. Und wahrhaftig, in einer Gegend, die atmosphärische Kräfte so heftig zwischen Sommerglut und Winterfrost beuteln, müssen die bioenergetischen Impulse gewaltig sein. Schon der 1000-seitige Masterplan für die neue Hauptstadt, mit dem der Präsident den japanischen Architekten Kisho Kurokawa betraute, unterwarf das Werden der Stadt dem Einfluss der Biosphäre. Eine Stadt, lehrt Kurokawa, wachse und vergehe wie ein Organismus. Natürlich ließ es sich der Präsident nicht nehmen, selbst zum Zeichenstift zu greifen. Er entwarf ein Nationalmuseum, eine Residenz, Springbrunnen, gab die Skizzen an die Architekten zum Feinschliff weiter. Um den Bau zu beschleunigen, ließ er die Armee anrücken, kippte Einreisebeschränkungen, damit 3000 türkische Arbeiter in Rekordzeit ein 5-Sterne-Hotel hochziehen konnten. Anfang 2002 übersäten 300 Baustellen die Stadt. Die Investitionen, zu 70% aus privatem Kapital, förderte der Staat mit bis zu 10-jähriger Steuerfreiheit. 2030 soll die neue Kapitale fertig sein. Die Vision unserer langen Tage und schlaflosen Nächte, wie Nazarbajew psalmodiert, unserer abendlichen Sorgen und morgendlichen Träume. Moskau wurde auch nicht an einem Tag erbaut, sagt der Ministerialbeamte Omarow, aber wir Kasachen haben es wenigstens versucht. Seine Kollegen konnten sich lange kaum vorstellen, wie hier eine Hauptstadt entstehen sollte. Mürrisch saßen sie im einzigen Café der Stadt, betranken sich in der einzigen Diskothek. Viele hatten einen Kulturschock, sagt Ilyas Omarow. Viele flogen weiterhin nach Almaty, um zum Friseur oder zum Zahnarzt zu gehen. Andere gaben auf, kündigten, kehrten ganz wieder zurück. Omarow aber fand mit der neuen Hauptstadt seinen Frieden. Heute, sagt er, könnte er jeden Tag in einem anderen Restaurant essen, wenn es sein Gehalt denn erlaubte. In Astana wachsen längst nicht nur die Häuser in den Himmeln, sondern auch die Preise. Doch wer über Astanas Flaniermeile wandert, die Nurzhol heißt, Weg des Lichtstrahls, der spürt in der menschenleeren Weite des Boulevards die Steppe. Er unterquert achtspurige Straßen, streift uferlose Flächen zwischen den Bauten, bedeckt mit rötlich-gelbem Gras. Und er sieht den Wind, der sich in den Bauten zu verkörpern scheint, in den schlingernden Linien des Nordlichterkomplexes, in den halsbrecherischen Kurven der Smaragdtürme, in der steifen Dünung des riesigen Khan-Chatur-Shopping-Zeltes aus hochisolierendem Kunststoff, entworfen vom Star-Architekten Sir Norman Foster, wo die Reichsten in geheiztem Importsand von den Malediven liegen, im türkisfarbenen Wasser planschen und zur Krönung eine Pizza-Präsident verzehren. Tatsächlich, hätte sich jemand in den Kopf gesetzt, den Geist der Steppe in Stein, Beton und Glas darzustellen, den Sog des Vakuums, die Leere eines Landes von der Fläche Westeuropas, in dem nur knapp 17 Millionen Menschen wohnen, dann müsste das Ergebnis wohl aussehen wie Astana. Die Bauten muten an, als seien sie aus dem Kosmos gestürzt. Unerklärlich, wie Meteoriten. Die goldenen Riesensalzstreuer von Staatsfonds und Entwicklungsbank, wie alle umliegenden Gebäude mit flimmernden Reflexen sprenkeln. Das eiförmige Nationalarchiv, der schräge Napf der Kunstakademie, der Turm der Eisenbahngesellschaft, ein Mikado-Spiel aus Quadern. Das Konzerthaus in Form einer blauen, splitternden Blüte, die schräg durchschnittene blau-weiße Schichttorte, in der die Staatspartei Lichtstrahl des Vaterlands residiert. Das Weiße Haus des Präsidenten, ein Zwilling des Vorbilds in Washington, ergänzt durch eine osmanische Kuppel. Der Halbkreisbau im Petersplatzstil, in dem das Geld für all dies Riesenspielzeug erwirtschaftet wird. Hier verwaltet der Staatskonzern Kuzmaigaz die 3,25 Billionen Kubikmeter Gas und 5,3 Milliarden Tonnen Öl in Kasachstans Erde, deren Verkauf 40% der Staatseinnahmen generiert. Öl ist der Dünger für die neue Hauptstadt und die wächst und wächst. Die Prognose, Astana werde im Jahr 2030 800.000 Einwohner haben, mussten die Planer längst um über die Hälfte aufstocken. Im Labor von Bhaktibai Taitaljew, dem Chefarchitekten der Planungsbehörde, hängt noch der letzte Generalplan aus dem Jahr 2004. Daneben der von 2011. Die Überschneidungen sind gering. Hier ist unsere Küche, sagt er. Hier basteln Architekten und Künstler, erscheint alle ein, zwei Monate. Der Präsident macht Vorschläge, die man schwer ablehnen kann. Taitaljews Laserpointer schweift über ein Modell der Stadt und zeigt Träume. Eine Millenniumsallee in nationalem, asiatischem und eurasischem Stil. Ein Flughafenzubringer mit Triumphbogen. Unsere Vorbilder sind die Champs-Élysées unter den Linden, Pennsylvania Avenue in Washington, sagt er. Wer hier fährt, soll sagen, oh, das ist eine echte Hauptstadt. Er zeigt die kuppelförmige Bibliothek des ersten Präsidenten, das Weltraumforschungszentrum, den neuen Hochzeitspalast, den 88-stöckigen Abu Dhabi Plaza, der der höchste Bau Zentralasiens werden soll. Die Batigai Indoor City, ein komplett überdachtes Stadtviertel mit eigenem Mikroklima für 5000 Einwohner und so weiter, weiter, weiter. Wenn nicht der jetzt 72 Jahre alte Staatschef eines Tages wieder erwarten, in die ewige Biosphäre eingehen sollte. Wie kommt es, dass Kasachstan zu Beginn des 21. Jahrhunderts so attraktiv geworden ist? Fragt der Rektor der Gumilyov-Universität in der offiziösen Kasachstanskaja Pravda. Wie erklärt sich die nie gekannte Explosion in der Entwicklung der Republik? Dank welcher einmaliger Qualitäten erleben wir allgemeinen Auftrieb? Und antwortet mit Gumilyov. Die Formierung eines Ethnos werde von besonderen Individuen angetrieben, welche die Gabe besäßen, Energie von der Umgebung zu empfangen und sie zur Erreichung des großen Zieles zurückzugeben. Der Rektor nannte Beispiele: Attila, Napoleon, Atatürk und, wie man getrost hinzufügen kann, Nursultan Nazarbayev, so Taitaljew. Im Bayterek, der großen Pappel im Zentrum des Nurzul-Boulevards, hat die kosmische Religion Nazarbayevs ihre Kultstätte gefunden. Er selbst hat das Monument entworfen, in Anlehnung an das kasachische Märchen vom blauen Vogel Samruk, der jedes Jahr ein goldenes Ei in den Lebensbaum legt. So ersann er eine, wie er sagt, herrliche Raumkonstruktion aus Metall, Glas und Beton, die freilich mehr einer 50er-Jahre-Raketenfantasie ähnelt als einer Pappel. Auf ihrer Spitze ruht eine verglaste, goldene Kugel, 22 Meter Durchmesser. Genau 97 Meter hoch ragt der Bau in den Himmel. 1997 wurde ja die Hauptstadt verlegt. Am Wochenende schweben Pilgerscharen im gläsernen Fahrstuhl dem Kosmos entgegen. Brautpaare, Bauern in kantigen Mützen und bestickten Kleidern, Kinder in kichernden, ehrfürchtigen Horden. Durch die Kugelhaut schauen sie mit goldverschleiertem Blick auf die rastlos wachsende Stadt und bestaunen ein Energiewunder, den dreieckigen Goldbarren mit dem Handabdruck des Präsidenten. Wer seine eigene Hand dort hineinlegt, dem soll ein Wunsch in Erfüllung gehen. Die Bürger stehen Schlange. Viele haben ernste Gesichter, setzen heroischen Fernblick auf, pressen die Hand in die Form, spüren den Kontakt und keiner lässt los, bevor ein Foto gemacht ist. Galina aus Aktöbe im Nordwesten des Landes, mit 40 weiße Stiefel, schließt die Augen. Sie bewegt lautlos die Lippen, spreizt die Finger und schmiegt sich in den Handabdruck, sendet dem Präsidenten ihre Bitte. Seit 10 Jahren lässt sie keine Gelegenheit zum magischen Händedruck aus. Das erste Mal nutzte sie einen Krankenhausaufenthalt, dieses Mal einen Abstecher vom Urlaub im 270 Kilometer entfernten Seengebiet von Borovje. gleich ihren ersten Wunsch habe der Präsident erfüllt. Seither hat er sie kein einziges Mal im Stich gelassen. Ich liebe ihn, sagt sie, wirklich sehr. Galina kehrt zurück nach Aktöbe, doch immer mehr bleiben in Astana. Ehrgeizig aus der Provinz, angelockt von Bildern aus dem Fernsehen. Sie kommen aus hoffnungslosen Dörfern und Industriebrachen, die der Kollaps der Sowjetunion hinterlassen hat, um in der Boomtown vielleicht eine Wäscherei oder einen Laden aufzumachen. Es gibt Tapfere, die hartnäckig im neuen Leben verharren, auch wenn die Hypotheken den ganzen Monatslohn auffressen. Jeder kennt Erfolgsgeschichten, wie die vom Lehrer aus Karaganda, der den Job schmiss, einen Trupp Handwerker um sich scharrte und bald in Astana mit einer Baufirma reich wurde. Oder von Kasachstans ehemaligem Botschafter in Rumänien, der hier nach 11 Jahren Dienst am Vaterland endlich an seine Geldbörse dachte und ins Geschäft mit Luxus-Apartments einstieg. Oder von einem wie Daniel Baibolov, der vor 11 Jahren aus Almaty kam und hier so lange vergebens eine Wohnung suchte, bis er sein eigener Makler wurde. Jetzt leitet er das größte Immobilienbüro der Stadt. Baibolov trägt Jeans, Pullover und den schüchternen Charme des ewigen Studenten. Glücksbringer beschirmen sein Büro, gerahmte Koranverse an der Wand, Nazarbajews Buch »Kasachstans Weg« in der Vitrine. Auch er ist gekommen, ohne zu wissen, was ihn erwartete. Das liegt in unseren Nomadengenen, sagt er. Zieh los und wo es dir gefällt, bau deine Jurte. Auf dem Tisch steht eine Etagere mit Konfekt, Schokoladentafeln in Geldattrappen verpackt, dazu Euro-Platzdeckchen und Dollar-Servietten. Alles strömte nach Astana. Die Immobilienpreise stiegen dramatisch, erzählt Baibolov. Auch nach dem Absturz in der Bankenkrise fingen sie sich rasch, beginnen wieder zu klettern, ziehen Wolkenkratzer um Wolkenkratzer mit sich in die Höhe. Warum dieser Drang zur Vertikalen in einer Gegend, die in der Horizontale unbegrenzten Raum bietet? Ich habe mich das auch oft gefragt, sagt Baibolov. Vielleicht ist es einfach die Mode. Doch vielleicht ist es auch ein Recken nach dem Kosmos, von wo gemäß der Lehre Gumiljows die Kraft Richtung Erde weht. Ist es ein Wunder, wenn bei solchen Wachstumsschüben der Knochenbau nicht mitkommt und viele der Türme leicht wackelig auf den Beinen stehen? Ästhetisch sind die Hochhäuser ein Plus, räumt Baibolov ein. Aber das Minus ist die miserable Bauqualität. Viele der Baufirmen hätten nicht die nötige Erfahrung gehabt, sagt er. Und der Druck der Regierung, rasch Vorzeigbares präsentieren zu können, sei immens. Wer zum jährlichen Stichtag, dem Geburtstag des Präsidenten, seinen Bau nicht einweihen konnte, sagt man, sei für weitere Projekte fast schon disqualifiziert. Und wer soll auf Qualität achten, wenn Korruption jede Kontrolle unterwandert? Wer nach dem Untergang des sowjetischen Berufsbildungssystems nur noch Arbeitslose, Ungelernte oder Wanderarbeiter aus Usbekistan auf den Baustellen sind? Wenn nur ein matter Abglanz von Kasachstans Bodenschätzen in Astana ankommt? Den Löwenanteil, heißt es, sichern sich Günstlinge des Präsidenten und dessen Töchter und Schwiegersöhne, die Medienbau und Ölbusiness beherrschen. Das einzig Gute ist, dass der Reichtum nicht ganz auf Schweizer Konten verschwindet, sagt eine Hauptstadtbewohnerin, dass wenigstens etwas bleibt. Es gebe sogar Anzeichen, dass sich die Bauqualität verbessere. Vielleicht bedeutet das, dass die Regierenden sich genug bereichert haben, dass ihre Familien für 100 Jahre versorgt sind und dass sie jetzt auch hier investieren können. Doch im ersten der 8 25-stöckigen Türme, die um das Khan-Schattür-Einkaufszelt entstehen, streikt kurz vor Öffnung immer noch der Lift. 70% der Wohnungen sind verkauft, auch wenn im Penthouse, 8.000 US-Dollar pro Quadratmeter, noch nackte Filzstiftfrauen von Bauarbeiterhand die unverputzten 7 Meter hohen Wände zieren und die Zimmerpalmen des Käufers fremd in ihren Alukübeln am künftigen Swimmingpool stehen. Wenn Ruslan Sultanov, Verkaufschef der Wohntürme, nach Norden blickt, über den Fluss Esil hinweg, dann sieht er noch das alte Astana. Jenen russischen Vorposten, der 1830 als Zarenfestung unter dem Namen Akmolinsk gegründet wurde. In den 1950er Jahren wurde er unter Chruschtschow, der vergeblich versuchte, das Steppenland in eine Kornkammer zu verwandeln, in Zelinograd umbenannt. Zelina heißt jungfräulicher Boden. Nach der Unabhängigkeit erhielt die Stadt 1992 den Namen Akmola zurück, bis dem Präsidenten eines Nachts um 2 ein neuer einfiel. Astana, kasachisch für Hauptstadt. Die alte Stadt am rechten Flussufer aber blieb als Anhängsel. Ein Schnürboden für das Großstadttheater, das links des Esil zur Aufführung kommt. Eine Bodenstation für das Raumschiff Astana, sogar die Stadtverwaltung arbeitet noch immer dort. Eine dienstbare Unterwelt für Nazarbayevs Metropolis, wo, wie in Fritz Langs Filmklassiker, die Uhren anders gehen und die Bewohner unauffällig ihr Leben fristen. Dort stehen noch die fünfstöckigen Wohnblocks aus der Chruschtschow-Zeit, um die sich kein Wartungstrupp mehr kümmert. Die Flachbauten der Kaufhallen, die alten Frauen mit den Pelzmützen, die an der Kreuzung Sechfulin-Ecke-Zenis eingelegte Paprika und Pilze verkaufen, die abflusslosen Straßen, die sich nach Regen in Seenlandschaften verwandeln und im Winter in Eisbahnen. Das Slumviertel hinter dem Bahnhof mit den Häusern aus Wellblech und rohen Ziegeln, wo sich Lehmstraßen durch Steppengras winden und im Abendlicht Meisenschwärme aus schütteren Sträuchern stieben. Dort ist immer noch Sowjetunion. Auch Ruslan Sultanow ist drüben aufgewachsen. Doch seinem Bewusstsein liegt das rechte Ufer so fern wie den Erwählten im Club der Söhne von Metropolis, die Arbeiterkatakomben unter ihren Füßen. Es kommt mir vor, als ob Zelinograd verschwunden wäre, sinniert Sultanow, als ob Akmola davongeflogen wäre. Es existiert nicht mehr. Im neuen Astana aber ist es, wenn nach einem grauen Tag die Sonne einmal durch die Wolken bricht, als glühten die Gebäude von all der gespeicherten Energie. Dann leuchtet die Goldkuppel der New Astana Moschee auf, zerfließt das Türkis der Smaragdtürme zu Quecksilber, schimmern die Scheiben des Kusmai-Gasbaus in Bronze. Und dann greifen die Scheinwerfer ein in das Farbspiel, lassen Apartmenttürme ergrünen, erblauen, erröten, tönen den Beiterek mit fast 500 Farben, wie der Präsident eigens gezählt hat. Im Khan-Schatür-Kunststoffzelt kreiselt das Licht in einer weißen Spirale und hinter dem weißen Haus flimmert eine Pyramide in den Farben des Regenbogens. Es war Sir Norman Foster, der diese Pyramide, den Palast des Friedens und der Versöhnung, auf Anregung des Präsidenten in 21 Monaten, Foster sagt, das schnellste, was wir je gebaut haben, in den Steppensand gesetzt hat. Fremd und 62 Meter hoch ragt sie aus ihrem Hügel wie ein außerirdisches Relikt. Die Mehrheit der Bürger Kasachstans hängt zwar dem islamischen Glauben an, wenn auch der eher lässigen Observanz. Hier aber treffen sich seit 2006 alle drei Jahre Führer der Weltreligionen, um ihre Versöhnung zu feiern. Umflattert von 130 aufs Glas gedruckten Friedenstauben. Sinnbilder für die 130 Ethnien Kasachstans. Die Pyramide hat vier Seiten, erklärt der Präsident auf einem Video im Foyer, weil sie offen für alle ist. Und so ist es kein Zufall, sondern eine Botschaft, dass die Stadt von Pyramiden wimmelt. Pyramiden krönen den obersten Gerichtshof, das Parlament, das Verteidigungsministerium. Pyramiden, behaupten Esoteriker, speichern Energie. Doch es ist, als speicherten all diese Gebäude auch Zukunft. Ein Versprechen, wie es Plakate an den Bushaltestellen ausgeben. Astana, der Traum, der wahr geworden ist. Doch so stolz viele Neubürger auf diesen Traum sind, im Alltag erscheint er eher als begehbare Fata Morgana. Ein echter Stadtbewohner wird man erst nach drei Generationen, erklärt die Stadtsoziologin Aygul Zabirova von der Gumilyov-Universität. Und so ist es auch kein Wunder, dass zum Erstliga-Fußballspiel des FK Astana gegen den FKC Tuzo in der Astana-Arena nur ein paar hundert Zuschauer die 30.000 Plätze bevölkern, von denen die Mehrheit jünger ist als die Hauptstadt. Die Fans geben sich Mühe. Sie erheben sich zur Nationalhymne, singen »Seit Jahrhunderten sind wir heldenkühn«. Drei Dutzend haben Fahnen mitgebracht, ein paar Trommeln, eine Trompete. Doch die dünne Klangkulisse, die gleißende OP-Beleuchtung, das Schiebedach, das nicht nur den Schneeregen, sondern auch Umweltgeräusche aussperrt, machen das Spiel zum Laborversuch, zum hyperrealen Akt mit der Überschärfe eines Traums. Das ist eben eine künstliche Stadt hier, sagt Sergej Niedergaus, Marketingchef des FK Astana. Wir sind alle Einwanderer. Auch Niedergaus, Sohn deutschstämmiger Eltern, 2002 mit der Familie nach Deutschland gegangen, ist erst vor wenigen Monaten angekommen. Und er hat bei einem Verein angeheuert, der nur existiert, weil eine Hauptstadt eben auch einen Erstligaverein braucht, der nach Möglichkeit gleich Meister werden sollte. Der FK Astana ließ nichts unversucht. Ein neuer Präsident übernahm den Vorsitz, gewann die Eisenbahngesellschaft als Sponsor, schöpfte mit dem Geld die Elite der Liga ab, kaufte russische Stars hinzu, gönnte dem Club für ein paar Jahre den deutschen Trainer Holger Fach, der die Mannschaft immerhin zum Supercup führte. Leistete sich, wenn nicht gerade ein Spitzenspiel ansteht, freien Eintritt für alle. Es geht erstmal nicht darum, Geld zu gewinnen, sondern Unterstützung, sagt Niedergaus. Aber ich werde alles dafür tun, dass wir im nächsten Jahr Tickets verkaufen. So plant er Lotterien mit Autos und Elektrogeräten, entwirft Synergien mit dem örtlichen Eishockeyclub, mietet Shuttlebusse, um den Willigen auch noch die 30 Cent Busgeld zu ersparen. Fernbeauftragte missionieren in Schulen und Wohnheimen. Immerhin sei der Trend positiv, gäbe es schon eine Schar echter Fans. Und allmählich erreiche auch deren Enthusiasmus Weltniveau. Etwa bei jenem Pokalfight, bei dem Astanas 1:0 ein Dutzend Fans so beflügelt hat, dass sie hochgemut auf die berüchtigten Legion-Hooligans der Gegenseite losgegangen seien. Ich sehe das positiv, sagt Niedergaus, dass es Leute gibt, die bereit sind, für den Club was aufs Gesicht zu kriegen. In diesem Jahr will der FK Astana zum Basisclub der Nationalmannschaft werden. Und vielleicht spielt dann Kasachstan eines Tages auch um die Weltmeisterschaft mit. Utopie? Gumiljows Lebenskurve der Völker, die im Gumiljow-Museum in der Gumiljow-Universität hängt, ist unverrückbar. Und auf ihr haben die Kasachen den Zenit noch längst nicht erreicht.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.